Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Folge von WebBud Green mit dem Titel Das Low-Tech Magazine, eine mit Solarstrom betriebene Website. In dieser Folge bespreche ich mit meinem Gast Erhard Maria Klein die Herausforderungen, eine solche Seite möglichst ausfallsicher und ressourcenschonend zu betreiben, über die inspirierenden Inhalte der Seite von Christe Decker, aber auch über Wachstumskritik und menschenfreundliche Websites. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zu Web But Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten.
Hallo, herzlich willkommen in dieser neuen Folge von WebBud Green. Wir sind jetzt in Folge 22 und ich habe wieder einen interessanten Gast mir eingeladen. Er ist Fullstack-Webentwickler und seit 1998 selbstständig, wie ich. Er mit der Weitblick-Internetwerkstatt. Er setzt sich für die Entwicklung klima- und menschenfreundlicher Websites ein. Privat engagiert er sich in der Klimabewegung, interessiert sich für Degrowth und Low-Tech. Und da ist der Weg dann auch gar nicht mehr weit zum Low-Tech-Magazin, bei dem er aktiv mitarbeitet und mit dem wir unser Gespräch beginnen wollen. Hallo Erhard Maria Klein.
Hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir sind ja, oder ich bin auf dich gestoßen bei der Recherche oder zu dem Low-Tech-Magazin. Die Website kennt man natürlich, wenn man sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt. Viele Zuhörer werden das wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Vielleicht kannst du es kurz beschreiben. Was ist so das Besondere an dieser Website und an diesem Low-Tech-Magazin?
Also das Low-Tech-Magazin ist gegründet worden von Christe Decker im Jahr 2007. Und eigentlich ist es ein inhaltlich jetzt erstmal gesehen ein One-Man-Projekt. Chris ist ein Hightech-Journalist gewesen, hat sich mit Hightech-Themen beschäftigt und hat dann zu viel nachgedacht und zu viel Fragen gestellt. Ne, also das kennt man ja, das ist ja heute nicht anders, dass irgendwelche neuen Hightech-Visionen mit den blumigsten Versprechungen daherkommen. Und wenn man das Ganze mal ein bisschen zu Ende denkt, dann geht da dann ganz schnell die Luft raus. Und dadurch ist er irgendwie zu unbequem geworden in seinem Hightech-Job und hat gedacht, er macht jetzt so quasi seine kritische Betrachtung von Hightech zu seinem neuen Beruf und hat das Low-Tech-Magazin gegründet. Und das ist, es schreibt so regelmäßig Artikel zu den absonderlichsten Themen, muss man schon fast sagen.
Also ja, sehr spannend, also kann ich auch den Leuten da draußen nur empfehlen, sich die Seite mal anzugucken, weil das ist schon wahnsinnig spannend. Oder ich habe mir mal, ich glaube, einen Artikel gelesen, den ich sehr spannend fand, so wie sich die Geschwindigkeit der Informationsweitergabe so von der Frühzeit bis ins 21. Jahrhundert so entwickelt hat. Und wenn man das so liest, dann kriegt man eigentlich ganz neue Perspektiven auf Themen, die man so wahrscheinlich noch nicht gesehen hat oder so sich noch nicht verinnerlicht hat. Ne?
Ja, und er rechnet das alles durch. Ne? Also das klingt jetzt ja ein bisschen abschreckend, aber er untermauert alles mit Zahlen. Und das sind sehr überraschende Vergleiche. Zum Beispiel hat er herausgefunden, dass die Fahrt mit den Hochgeschwindigkeitszügen, wenn man jetzt eine Strecke, was weiß ich, Berlin, Paris oder so vergleicht, nicht wesentlich schneller geworden ist, seitdem die Eisenbahn erfunden worden ist. Ne? Weil es ja nicht nur um die Strecke geht, die man mit dem Hochgeschwindigkeitszug zurücklegt, sondern man muss ja auch zum Bahnhof kommen. Mittlerweile ist das Regionalzugnetz ja erheblich ausgedünnt worden oder man hat dann einen schlechten Anschluss. Und wenn man das alles dem allen Rechnung trägt, dann hat man einen sehr, sehr hohen Aufwand betrieben für diese Hochgeschwindigkeitsverbindung. Aber am Ende für das, was es für mich als Reisenden bedeutet, ist also gar nicht so viel gewonnen. Und ne, so betrachtet er eigentlich alle Themen und das macht einfach Spaß, ne? weil es ist garantiert so, der Blick, den er auf die Sachen hat, auf den kommt man nicht so schnell von alleine.
Das ist halt wirklich das sehr Spannende, weil ich weiß nicht, was er für einen Hintergrund hat. Du hast, glaube ich, einen Elektrotechnik-Hintergrund, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich den Chemiker-Hintergrund, also auch den Naturwissenschaftler, der auch immer natürlich alles hinterfragt. Ich weiß nicht, was hat Chris für einen Hintergrund? Weißt du das?
Also er hat keinen technischen Hintergrund, ne? Also ist Journalist schon immer gewesen. Also was jetzt genau seine Ausbildung war, weiß ich nicht. Aber nochmal einen interessanten Aspekt jetzt bei seinem Magazin und jetzt auch, worüber wir sicherlich noch ausführlicher sprechen werden, der Website ist, dass er nicht nur Artikel schreibt, sondern sich auch als so eine Art Ein-Mann-Labor betrachtet, um Sachen auszuprobieren. Und er hatte eben lange Jahre seine Artikel im Internet veröffentlicht und ist dann 2018 auf die Idee gekommen, das Thema Low-Tech auch auf seine Website anzuwenden und mal zu versuchen auszuloten, wie low denn das Ganze werden kann. Und hat dann ein Balkonkraftwerk in seinem Apartment in Barcelona angebracht, also so ein 50 Watt Solarpanel, einen kleinen ein Platinencomputer, sowas ähnliches wie so ein Raspberry, der ungefähr 1 Watt Stromaufnahme hat, da in seinem Apartment in Betrieb genommen, die Website radikal vereinfacht und hat dann bis vor kurzem die Sachen parallel betrieben, weil der Witz bei der Website ist, wenn die Sonne nicht scheint, dann kann das sein, dass die Website auch nicht online ist. Das muss man sich auch ein bisschen genauer angucken, wann und warum. Wir haben beide heute Morgen festgestellt, sie war mal eine kurze Zeit offline. Ja,
hab ich auch gesehen, aber gestern war es, glaube ich, auch bewölktes Wetter dort. Das sieht mir auch der Website immer, wie das Wetter in Barcelona ist. Wir verlinken natürlich das in den Shownotes, dass die Leute da alle noch mal drauf gucken und hoffen, dass die Seite dann nicht in die Knie geht, wenn da plötzlich so viele Zugriffe sind. Aber das ist sicher auch ein Thema, das man bei so einer Website hat, wenn plötzlich sehr viele Zugriffe kommen. Du hast ja das eine Problem, wenn das Wetter schlecht ist, dann ist irgendwann die Batterie leer. Aber wenn jetzt plötzlich ganz viele Zugriffe wären, dann hast du ja von der anderen Seite. Oder ist das auch ein Problem, wenn es sehr starke Schwankungen bei den Zugriffszahlen gäbe?
Also wenn ich es richtig im Kopf habe, schwankt das ungefähr zwischen, also der Stromverbrauch vom Webserver zwischen 1 Watt und 2, irgendwas. Heißt also, das wäre dann mehr als der doppelte Verbrauch und dann hält die Batterie natürlich entsprechend kürzer. Und er hat dann jetzt vor kurzem, im letzten Jahr, hat er seine Original-Website aufgegeben, ne? Also die normal gehostet war extern, da hat er dann wirklich den Schritt, also seit 2018 liefen die Websites parallel und dann hat er nochmal einen Schritt unternommen und hat die technische Plattform nochmal umgestellt, hat es mit dem statischen Website-Generator Yugo neu gemacht und jetzt die alte Website abgeklemmt und jetzt gibt's keinen doppelten Boden mehr. Jetzt gibt's nur noch diese solarbetriebene Website aus seinem Apartment in Barcelona, die mal offline ist.
Ja gut, ich meine, jede Website ist mal offline, aber sie erreicht ja, glaube ich, schon so eine Erreichbarkeit von um die 95%, wenn ich das so richtig im Blick habe, was ja doch schon viel ist, weil viele Webserver haben ja auch das Problem, wenn wir über Stromverbrauch reden, die sind ja die meiste Zeit beschäftigungslos. Wenn du dir eine Firma nimmst, die irgendwo einen eigenen Webserver betreibt und 100 Besucher am Tag hat, oder es soll auch 1000 sein, dann wird die immer Zeiten haben, wo sie eigentlich gar keine Besucher hat, aber trotzdem immer Strom zieht. Und da kann man jetzt aber ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, dass halt Strom halt auch nicht immer so ein gutes, was verfügbar ist, wie in dem Fall, dass eben die Sonne dann mal nicht scheint oder es kann ja auch mal ein technisches Problem an der Seite geben. Deswegen ist es sehr schön, dass es diese Seite so gibt und man dann ja auch sehen kann, oder wenn sie mal offline ist, ist ja auch keiner böse. Dann wissen die Leute, oh gut, es war halt wahrscheinlich schlechtes Wetter im Moment und dann gucke ich morgen nochmal rein, ne?
Ja, aber nur die Wiederholungsbesucher, ne? Wer die Seite
noch nicht kannte. Ja, gut, klar, das ist halt dann das Problem, aber die Seite verkauft ja oder Doch, sie verkauft ja schon Know-how oder auch die Website gibt es ja auch halt in Buchform für die Leute. Also dann kann man den Leuten ja empfehlen, wenn die Seite mal offline geht, dann kauft euch doch mal die Offline-Version von älteren Artikeln, dann könnt ihr die in der Zeit lesen.
Ja, und das Ganze ist jetzt kein, also man muss verstehen, was das Prinzip ist, was dahinter steht. Die 100% Verfügbarkeit ist sehr teuer beziehungsweise sehr energieintensiv. Wenn ich mit erneuerbaren Energien arbeiten will, das wissen wir alle, dann die Sonne scheint nachts vor allem eher nicht. Und der Wind, wenn wir jetzt auch noch die Windkraft dazu nehmen, geht auch nicht immer. Und das Schlimmste sind dann die sogenannten Dunkelflauten. Und deswegen ist das jetzt ja ein großes Thema, wie unser Energienetz umgestellt werden kann auf erneuerbare Energien, weil wir ja 100% Verfügbarkeit brauchen. Das heißt, es braucht Backup-Systeme, also zusätzliche Kraftwerke, Gaskraftwerke, die man dann zuschalten kann oder Speicher.
Genau, Speicher wie die Batterie ja auch dieses kleinen Webservers, der dann auch immer noch mal auftankt. Klar, wenn die natürlich bei 100% ist und die Sonne scheint immer noch, dann müsste man sagen, hängt noch eine Batterie dran. Aber wenn man das dann wieder in die Gesamtbilanz einbezieht, wie du sagst, dann wird wieder der Gesamtressourcenverbrauch erhöht. Ne?
Ja, und das nicht unwesentlich. Ne? Das ist eben das Problem. Also der Wirkungsgrad sinkt. Mhm. Ne? Also das heißt, ich brauche mehr Solarpaneele und Windkraftwerke, als wenn ich die Energie direkt verbrauchen würde, ohne sie zu speichern. Ich brauche wesentlich mehr Rohstoffe in Form von Metallen und Beton und was man alles so braucht. Das sind alles Geräte, die müssen auch gewartet werden. Also das ist der Wirkungsgrad sinkt erheblich durch diese 100% Verfügbarkeit. Wenn ich jetzt sage, der Ansatz, der Low-Tech-Ansatz, den Chris also in ganz vielen Bereichen versucht anzuwenden, ist halt der, dass man Energie direkt verbraucht und versucht, sie eher nicht zu speichern. Mhm. Bei dem Webserver hat er gesagt, 90% reicht, 90% Verfügbarkeit. Ich dimensioniere die Batterie jetzt so und das Solarpanel, dass das hinkommt. Wenn ich, man kennt ja den Wetterbericht, man weiß ja, hat ja langjährige Erfahrung, wie das Wetter so sein wird, dann kann man sich das ja durchrechnen, wie viele Tage im Durchschnitt dann das nicht hinreicht und dann geht der Webserver runter. Und du hast vorhin was Interessantes gesagt. Man kann das natürlich auch noch intelligent machen. Im Moment ist es so, dass wenn es jetzt mehrere wolkige Tage gab, dann irgendwann ist die Batterie halt alle. Ne? Das ist völlig ungeplant und das war in unserem Fall jetzt heute Vormittag, wo wir beide zur Vorbereitung...
Ja, das ist Murphys Gesetz, kennen wir ja beide.
Genau. Aber ich könnte da natürlich ein ganz kleines bisschen mehr Intelligenz reinsetzen und sagen, wenn es jetzt in diesem Fall funktioniert, es nicht ganz so gut, aber wenn es ein eher lokales Angebot ist, man könnte jetzt vielleicht noch sagen, Low-Tech Magazin ist eher vielleicht was in Europa interessant ist, dann würde ich sagen, in der Nachtzeit mute ich das den Menschen eher zu, dass der Webserver offline ist und schalte ihn zum Beispiel ab einem bestimmten Energielevel geregelt zwischen 2 Uhr nachts und 5 Uhr morgens oder so aus. Dann konnte ich das noch so ein bisschen steuern.
Ja, nee, klar, das ist immer das Problem bei Webseiten. Klar, wenn du jetzt nur eine einsprachige hättest, nur eine deutsche, dann wüsstest du, dann kannst du dich an den Zeiten orientieren. Aber eine globale Website oder eine englischsprachige Website, die hat ja eigentlich immer Besucher. Das kann man dann auch dann nochmal ablesen. Aber es ist schon spannend, dort die Intelligenz reinzubringen. Andere Intelligenz wäre ja auch größeres Solarpanel oder drehbares Solarpanel wären ja Ideen. Oder es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob die in Spanien zugelassen sind, du kannst ja auch so ein Mini-Windrädchen auch aufs Dach setzen für dann die Zeiten, wo du dann vielleicht auch nochmal was an Strom abkriegst. Aber da hast du natürlich auch wieder den Fußabdruck, Herstellung, Betrieb der ganzen Sachen. Das muss man ja immer alles mit einberechnen, obwohl das ja oft auch weggelassen wird von den Leuten. So die Herstellung der ganzen Materialien ist ja auch immer ein Faktor. Sie wie in einem Rechenzentrum. Der Bau des Rechenzentrums, Betrieb ist ja nicht nur der Strom, der da verbraucht wird. Da hängt ja noch so viel mehr dran, was eigentlich noch mehr wie der eigentliche Stromverbrauch ist. Ne?
Mhm. Und da hat Chris jetzt auch wieder einen sehr interessanten Ansatz. Und zwar, wenn man sich anguckt, wie das mit den Windmühlen in Holland war, die sind auch für Industriearbeit benutzt worden. Also das war die primäre Antriebsquelle für Maschinen. Und wenn der Wind nicht geweht hat, dann konnte man nicht arbeiten. Jetzt gibt's zwei verschiedene Arten von Arbeit. Die eine, wo man jetzt sagen kann, das ist auch nicht zeitkritisch. Dann wird halt, kann die Maschine nicht laufen. Dann macht man in der Zeit was anderes, irgendwie Wartungsarbeiten oder, ich sag mal jetzt im übertragenen Sinn, den Hof fegen. Es gibt aber andere Sachen, die sind sehr wichtig. Zum Beispiel das Mahlen von Getreide. Weil wenn es jetzt längere Zeit der Wind nicht weht, dann gibt es nachher kein Brot mehr. Ne? Das heißt, man muss da irgendein Backup haben. Das war bei den Windmühlen Tiere. Man hat dann Tiere vorgehalten als Backup für eben solche kritische Infrastruktur, sagt man ja heute. Die waren aber teuer und knapp. Das heißt, die hat man nur eingesetzt für Sachen, die wirklich wichtig waren. Es gibt einen vergleichbaren Energiespeicher, den jeder zu Hause hat. Das ist nämlich man selber. Chris hat experimentiert mit Human Power Plant, nennt er das. Also ich sag mal, ein Trimm-dich-Fahrrad, ne, wo du dich drauf setzt und dann selber die Energie erzeugst. Das wäre eine Möglichkeit jetzt für kritische Sachen, wo ich Strom brauche, den Strom jederzeit erzeugen zu können. Das geht aber nur für Verbraucher, die nicht viel Energie brauchen. Das kann man für IT-Anwendungen oder meinetwegen für LED-Glühbirnen, also für Beleuchtungszwecke kann man sowas machen. Man kann damit aber nicht seinen elektrischen Herd betreiben.
Ja gut, unsere Rechenzentren haben ja immer auch dann nochmal einen Dieselgenerator. Das wissen ja die meisten Leute auch nicht. Also ich sitze hier im Rhein-Main-Gebiet und in Frankfurt, da hängen immer so Schlote aus den Häusern raus oder irgendwo. Man denkt, was ist das? Aber die müssen ja alle Notstromaggregat dann haben und Diesel auch vorhalten, dass sie, glaube ich, bis zu 3 Tagen dann auch nochmal laufen könnten, wenn jetzt aus irgendeinem Grund der Strom wegbleibt. Und da sieht man auch schon, was wir uns dafür für ein Overhead dann auch erlauben, um dann immer online zu sein. Oder du merkst ja auch bei Unternehmen, wenn heute die IT im Unternehmen ausfällt, dann ist es nicht so, dass sie noch was anderes machen können. Klar, die können dann ein Meeting machen, aber arbeiten kann ja eigentlich heute keiner mehr in der modernen Zeit, wenn die IT ausfällt. Ne?
Ja, was man auch wissen muss, ist, dass diese Dieselgeneratoren nicht nur vorgehalten werden, sie werden auch angeworfen.
Genau, getestet werden sie auch regelmäßig. Da gibt es ja auch wieder Vorschriften. Wir haben in Deutschland immer Vorschriften. Die müssen, glaube ich, einmal im Quartal auch mal auf Funktion getestet werden. Und da kostet ja auch wieder Energie. Aber ja, das ist auch wesentlich, ja.
Ja, und die Low-Tech-Welt, die Chris vorschwebt, weil er geht ja davon aus, dass unsere Zukunft eine Low-Tech-Zukunft sein wird, weil die Energie knapp werden wird. Im Moment können wir das uns alles leisten, weil wir noch relativ viel Energie haben, aber das wird, es gibt viele Menschen, die glauben, dass diese Idee, alles mit Strom zu betreiben und die Sonne schickt keine Rechnung, gibt es ja diese schönen Weisheiten, dass das in der Praxis nicht ganz so funktionieren wird. Und die Lösung wäre, sich eben von 100% Verfügbarkeit zu verabschieden. Denn dadurch sinkt der Energiebedarf drastisch. Und dann muss man aber natürlich die gesamte Art zu wirtschaften auch umstellen und auch wie das Internet funktioniert. Es gibt nämlich eine andere Möglichkeit zu speichern, als Energie zu speichern. Du kannst auch statt der Energie die Daten speichern. Das heißt also, du überträgst die Daten nicht mehr in Echtzeit, sondern nur dann, wenn die Verbindung gerade zwischen 2 Internetknotenpunkten verfügbar ist. Also im Extremfall gesprochen, wenn gerade die Sonne scheint, dann werden Daten übertragen. Das heißt, man kann auch asynchrone Netze aufbauen. Dafür gibt es auch Protokolle, die dann anders funktionieren als das Internetprotokoll, was wir derzeit haben. Aber dadurch könnte man auch mit wesentlich weniger Energie Daten übertragen. Und das sind auch Praktiken, die heutzutage praktiziert werden, eben da, wo es wenig Energie gibt, zum Beispiel in Entwicklungsländern. Da gibt es total interessante Konzepte, zum Beispiel gibt es Datenesel, also sogenannte Datenesel, wo man eben solche Netze aufgebaut hat, wo Daten asynchron übertragen werden. Und wenn du jetzt große Abstände hast zwischen Ortschaften, sag ich mal, dann würde sich das nicht lohnen, da jetzt irgendeine Form von Leitung zu schaffen. Da benutzt man einfach den Bus, der regelmäßig fährt, hat da einen mobilen Internetknoten, der, wenn er an dem einen Ort ist, die Daten quasi aufnimmt oder dann austauscht und dann, wenn er bei dem nächsten Ort ist, die Daten wieder überspielt. Das geht völlig automatisch. Das heißt, der Busfahrer muss da jetzt keine Ahnung von Technik haben. Und schicke ich dann jetzt eine E-Mail, dann ist sie eben nicht in einer Sekunde oder so beim Empfänger, sondern dauert dann, je nachdem wie der Busfahrplan ist, vielleicht 24 Stunden.
In unserer gehetzten Zeit wäre das ja auch für manchen Segen, nicht immer Mails sofort zu bekommen und dann auch meinen zu müssen, die dann auch sofort wieder zu beantworten. Ich glaube, ich habe aber zu dem Thema auch meinen Artikel gelesen, entweder in dem Buch oder bei euch auf der Website, weil das sind alles so spannende Artikel, die dort zu finden sind.
Ja, außer den Dateneseln gibt es dann auch noch die Sneaker, das Sneaker-Netz. Und zwar ist den größten Datendurchsatz, wenn man jetzt guckt, Glasfaserkabel und wie man jetzt irgendwie Daten übertragen kann, der allergrößte Bandbreite hat es, wenn man eine Festplatte von A nach B trägt. Also da kann man teilweise, je nachdem, was man da dann vergleicht, aber hat man da die schnellste Art der Datenübertragung. Ne? Für große Datenvolumen ist das nicht abwegig und wird auch sicherlich heute in bestimmten Bereichen immer noch praktiziert.
Gut, da fällt mir gerade ein, letztes Mal ein Fall, wo eine Bank per USB-Stick ihre AGB an die Kunden verschickt hat. Das war vielleicht von der Datenübertragung her, von der Menge okay, aber das hat dann natürlich andere negative Aspekte gehabt. Das hat hier im FlickedIn irgendwann mal die Runde gemacht. Aber sie haben immerhin gesagt, sie haben Papier gespart. Da hatten sie ja recht, aber
das ist dann immer so. Und wer weiß, was das für AGBs gewesen sind.
Das waren 150 Seiten oder so, haben sie gesagt, und das wäre halt so viel Papier gewesen. Klar, an 10.000 Leute 150 Seiten Papier verschicken, da müssen ein paar Bäume dran glauben, aber für die USB-Stick-Produktion, das hatten sie aber nicht durchgerechnet, was das überhaupt auch an Ressourcen braucht. Das muss man dann auch irgendwo versuchen, seriös, oder Chris hätte das seriös gegengerechnet und dann wahrscheinlich aufgezeigt, dass das gar keine Einsparung wahrscheinlich war, ne?
Ja. Also ein wichtiger Gedanke, um jetzt nochmal wieder ernst zu werden, ist bei diesen ganzen Sachen ist, dass man sich künstlich Grenzen setzen muss. Das Internet hat keine Grenze. Ne? Also man kann das immer weiter steigern. Wenn ich mir zum Beispiel ein Smartphone angucke, hat das Smartphone, was den Stromverbrauch angeht, eine physikalische Grenze, weil ich die Akku nicht immer größer machen kann. Ne? Also die verfügbare Akkutechnologie, die limitiert den Stromverbrauch des Smartphones und damit auch in gewisser Weise die Leistungsfähigkeit. Man kann da zwar immer noch ein bisschen was rausquetschen, aber das wird nicht exponentiell immer schneller oder läuft immer länger, sondern man sieht das ja auch, die Smartphones, die haben immer noch ungefähr eine gleich lange Laufzeit. Die Akkus sind halt ein bisschen besser geworden, dann konnte man wieder ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln aus dem System. Das ist im Internet als Ganzes gesehen nicht so. Das hat keine natürliche physikalische Grenze, was den Energie, also die den Datendurchsatz angeht und den Energieverbrauch. Das kann ich eigentlich, irgendwo wird es Grenzen geben, aber die sind nicht so unmittelbar spürbar. Und wenn ich jetzt jede Steigerung von Effizienz, das kann man beobachten, führt zu einem führt eben nicht dazu, dass weniger Energie verbraucht wird, sondern verrückterweise, es wird mehr Energie verbraucht. Das ist ja auch als Rebound-Effekt bekannt.
Genau, den haben wir in vielen, vielen Ebenen schon gesehen. Ja, genau. Ne?
Und wenn ich jetzt mir eine künstliche Grenze setze, da gibt es auch einen schönen Artikel von Chris zum Thema Tempolimit fürs Internet. Ne, also man kann sich verschiedene Punkte überlegen, wo man ansetzt. Eine Möglichkeit wäre, dass man nicht immer höhere Übertragungsraten hat, also 3G, 4G, 5G. Jetzt habe ich gehört, 6G steht schon in den Startlöchern. Man könnte auch wieder zu 3G zurückgehen. Das würde den Energieverbrauch reduzieren. Und auch da ist Fortschritt dann möglich und da würde Effizienzsteigerung tatsächlich einen allgemeinen Nutzen bringen.
Ja klar, wir kennen das ja auch noch, wir haben ja am Anfang drüber geredet oder im Vorgespräch, wenn wir 20 Jahre zurückgehen, war das Internet ja eigentlich viel nachhaltiger, weil da gab es eben dann gar nicht die Möglichkeit, so schnell Daten zu übertragen oder diese Podcast-Aufnahme hätten wir dann auch nicht machen können, weil da wäre die Verbindung nicht stabil oder stark genug gewesen. Das ist dann auch wieder natürlich der Rebound-Effekt, den du erwähnt hast, ja.
Ja, wobei man hätte es machen können. Also natürlich ist die Distribution wäre schwieriger geworden, aber man hätten uns auch über ein analoges Telefon anrufen können und einen Kassettenrekorder laufen lassen können, um das aufzuzeichnen.
Interessanterweise funktioniert diese Software sogar so, die zeichnet ja jetzt bei mir und bei dir die Spur auf. Und wenn wir dann fertig sind, ich sage Stopp, dann wird das ist übertragen. Also dann von daher hast du recht, dann hätten wir das auch machen können. Man hätte lokal alles aufgezeichnet. Da hätte es nur danach dann länger gedauert, bis dann deine Spur bei mir angekommen wäre. Das geht heute in einer Sekunde. Da hätte es halt dann 2 Minuten gedauert oder 5 Minuten. Hätte uns aber auch nicht weiter gestört. Aber das sind halt Sachen, da denkt halt, glaube ich, in der modernen Zeit niemand nach an über solche Konzepte, dass irgendwo Wachstum Grenzen haben soll oder wir nicht immer die höher, schneller, weiter Schraube drehen, aber das ist halt leider im Internet, findest du da nicht so viele Unterstützer wahrscheinlich, obwohl es durchaus plausibel und sinnvoll ist und die meisten Leute das ja auch gar nicht brauchen, dieses immer höher, schneller, weiter, aber das wird uns halt immer so verkauft, dass wir das brauchen.
Ja, aber irgendjemand verdient
dran. Ja, genau, die großen Plattformen verdienen dran oder wenn dann irgendwo, die großen Influencer dann hier ihre ganz vielen Resonanz generieren. Das muss ja alles quasi in Echtzeit passieren und dass die nächsten Empörungswellen dann wieder durch Social Media schwappen können, die würde es ja so gar nicht geben, wenn das alles so ein bisschen entzerrt wäre, wie es früher war. Weil früher war es ja auch so, ein Gerücht hat ja auch viel länger gebraucht. Oder wenn wir nur mal 100 Jahre zurückgehen, wie lange Informationen gebraucht haben, um von Argentinien dann zu uns nach Deutschland zu kommen, die waren nicht sofort in derselben Minute da. Ne? Und die Welt hat auch auf eine andere Art funktioniert.
Es gibt auch noch andere Grenzen. Es gibt auch eine Grenze, was man als Mensch aufnehmen kann.
Genau, das haben wir auch oft. Oder viele leiden ja von uns darunter, diesem Information Overflow oder das dann zu Gereiztheit führt oder auch im schlimmsten Fall zu Burnout dann führt, diese Überflutung oder auch Überforderung von immer mehr Entscheidungen, die das Gehirn auch treffen muss. Gerade auch, wenn man halt immer an seinem Handy hängt. Ne?
Ja. Ja, deswegen würde eine Entschleunigung nicht nur weniger Energie verbrauchen,
genau, das sondern ist eigentlich Win-Win, wird auch die Lebensqualität erhöhen. Also da haben wir hoffentlich nochmal draußen ein paar Leute gewonnen, die das genauso sehen. Also das Low-Tech-Magazin ist wirklich eine sehr spannende Sache. Und du machst ja damit, du übersetzt, glaube ich, Artikel oder schreibst du auch selber Artikel? Hm.
Nee, also bislang habe ich ein eigenes Blog, wo ich Artikel schreibe. Mhm. Jetzt habe ich gerade aktuell, wo wir nochmal anknüpfen an das, was wir gerade gesagt haben, habe ich mich nochmal damit beschäftigt, was das Streaming, also das Video-Streaming bedeutet. Im Moment sind viele Leute davon betroffen, dass das Kabelfernsehen nicht mehr dieses Nebenkostenprivileg beinhaltet. Mhm. Ne? Das Kabelfernsehen wurde bisher über einen Vermieter abgerechnet. Jetzt soll man einen eigenen Vertrag abschließen und dass Antennen, also dieses Kabelfernsehen oder antennenbasiertes Fernsehen, braucht ungefähr ein Zehntel von der Energie wie Streaming. Also viele Leute werden jetzt zu Videostreaming wechseln, wenn sie es nicht sowieso schon gemacht haben, weil sie sich denken, warum soll ich jetzt denn noch mal irgendwie ein, vorher war das so ein Knebelvertrag, jetzt ist es halt freiwillig und dann mache ich doch einfach Videostreaming.
Ja, oder Magenta TV oder die anderen Dinge, die man dann hat, oder Netflix, das sind ja alles so Dinge, wenn man sich nur mal, ich hatte irgendwann mal, da gab es so eine Studie gelesen, ich glaube eine Stunde Netflix in UHD, was das an Strom- und CO2-Emissionen dann letztlich zur Folge hat, das ist ja ein Vielfaches, wenn man das in viel geringerer Qualität macht. Und es geht ja immer weiter. Irgendwann, wir wollen ja immer größere Fernseher zum Beispiel auch haben. Dann muss natürlich auch die Auflösung besser sein, sonst wird es irgendwann verpixelt, wenn wir zu nah dran sitzen. Aber das ist ja auch ein Degrowth-Faktor, haben wir zum Beispiel zu Hause gemacht. Wir haben uns dann einen kleineren Fernseher gekauft. Also wer macht das schon? Würde ich mal eine Umfrage, du machst es auch, aber viele Leute sagen doch, ach, der Nächste, der hat dann nochmal ein paar Zoll weiter und irgendwann ist nur der limitierende Faktor die Wand im Wohnzimmer, wo dann kein Platz mehr ist. Aber man kann auch da einen Schritt zurückgehen. Das hat ja auch einen gewissen Einspareffekt, aber man muss halt nur mal dazu bereit sein. Und gerade dieses ganze Thema Fernsehen ist halt auch ein Musterbeispiel, wo halt auch der Rebound-Effekt dann hinführt. Ne? Wir haben jetzt dann das IP-Fernsehen und dann wird das halt gemacht. Also wir haben zu Hause zum Beispiel noch eine Satellitenschüssel, die ist ja eigentlich auch noch, wenn man das jetzt energetisch generell betrachtet, auch nochmal deutlich günstiger wie das Streamen. Aber das geht auch immer weiter zurück und natürlich hast du die Mediatheken dann aber trotzdem über Internet. Das funktioniert ja dann nicht. Ne?
Ja, aber eigentlich bin ich ausgewichen. Mhm. Also ich habe im Low-Tech-Magazin schreibe ich keine eigenen Artikel bis jetzt, sondern Übersetzartikel ins Deutsche. Und ich bei der Umstellung des Magazins auf Yugo, auf diesen statischen Website-Generator, habe ich ein bisschen beratend zur Seite gestanden, weil das eines von den Systemen ist, mit dem ich auch arbeite. Und jetzt ist noch die Idee, das hattest du vorhin schon mal erzählt, es gibt ja auch das Low-Tech-Magazin als Buch, also so, sogar als gedrucktes Buch oder aber auch als E-Book. Und da arbeiten wir gerade an einer Lösung, wo man quasi ohne Systembruch direkt aus der Website heraus E-Books erzeugen kann. Das sind mehr so Techie-Themen, an denen
ich dann. Ja, nee, klar, aber das ist ja auch wichtig, weil die Technik muss halt auch immer dazugehören und viele Leute haben ja heute das Problem, die würden vielleicht gerne auch einen statischen Webseitengenerator nutzen, aber versucht das mal mit WordPress hinzukriegen. Ich habe es mal versucht und das hat aber sehr viel Probleme gemacht, aber dann hast du ja immer noch dein Backend dann. Aber das Ganze erinnert mich auch ein bisschen so an unsere Seite. Also wir haben ja auch ein Online-Magazin, Analytic News, das habe ich ja auch schon mal öfter erwähnt, was wir auch komplett selbst erstellen. Und da sind zum Beispiel auch alle Seiten, werden halt als statische Seiten exportiert oder fast alle, was dann auch wieder ursprünglich ja nur einen Geschwindigkeitsvorteil hatte, aber es hat natürlich auch andere Vorteile, wenn man zum Beispiel sowas macht oder was ihr bei dem Low-Tech-Magazin macht. Da sind ja auch die Farben oder die Bilder sind ja auch nochmal ganz besonders. Da kannst du vielleicht auch noch einen Satz zu sagen, was das Besondere daran ist und warum ihr diese Bilder so rund so ein bisschen verpixelt sogar.
Also die Bilder werden quasi schwarz-weiß dargestellt, aber sind dann gedithert. Das heißt also, die Graustufen werden durch eine Verpixelung dargestellt. Das kennt man auch früher von Zeitungsfotos, ganz damals. Ich habe ein Praktikum bei der Zeitung gemacht. Da gab es solche Filter, die man da drüber gelegt hat, also bei der Bildentwicklung, um eben halt dann das überhaupt drucken zu können. Und Chris hat es damals diesen Ansatz gewählt, um eine möglichst geringe Dateigröße zu haben bei den Bildern. Damals gab es auch noch nicht das WebP-Format. Hat den Weg gewählt, dass er wirklich nur noch zwei Farben hat, also schwarz und weiß und Graustufen über dieses Dithering hinkriegt. Und damit es nicht so langweilig aussieht, sind da dann noch Farbfilter drüber gelegt, was man ja einfach mit CSS machen kann, damit ein bisschen, damit das Ganze bisschen interessanter aussieht. Das hat dann so einen gewissen künstlerischen Anspruch noch. Aber es gab ein Problem. Die Bilder sind dadurch gerade wenn sie sehr detailreich sind, nicht mehr unbedingt so gut zu erkennen. Auch gerade irgendwelche Diagramme oder so, das ist dann kaum noch wirklich zu erkennen. Und deswegen ist jetzt bei dem Relaunch ein Weg gewählt worden, wo man sich das Originalbild noch zuschalten kann. Das heißt also, es wird nicht sofort übertragen. Sofort übertragen wird das Bild in der geringen Auflösung. Und wenn ich dann irgendwie neugierig bin und mir denke oder es schwer erkennen kann, dann kann ich mir das Originalbild noch anschalten und dann wird es noch nachgeladen.
Ah ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Also wenn ich draufklicke auf das Bild oder wie kriege ich das?
Ja, ja, es gibt da gibt es so ein kleines Symbol unten bei dem Bild.
Jetzt sehe ich, also das habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber das sollte man auch dann noch erwähnen. Ja, klar, dass man es nochmal in groß dann hat. Und das hat dann wirklich auch noch einen Einspareffekt vom also dass dann der Strom länger hält, dass die Bilder in der Art gemacht sind, jetzt nicht nur über das Format. Weil ich höre auch immer das Argument, die Leute sagen immer, ja, wenn du ein Format wie AVIF und WebP verwendest, dann ist ja dann für das Komprimieren, Dekomprimieren, wird ja eigentlich am Prozessor oder an dem Endgerät mehr Strom verbraucht, wie es eigentlich einspart. Und deswegen werden dann immer solche Formate dann in Zweifel gezogen. Ich weiß nicht, wie ist da deine Sicht auf das Thema?
Also die ehrliche Antwort ist, ganz genau weiß ich es nicht. Ne? Also das habe ich mir jetzt nicht selber durchgerechnet und Chris glaube ich auch nicht. Bei den Bildern im Low-Tech-Magazin ist es auch immer, alles, was er macht, ist auch immer so ein bisschen was Exemplarisches, was zum Nachdenken anregen soll. Ne? Die Bilder, die sehen halt irgendwie interessant aus. Man fragt sich, warum hat er das gemacht? Und dann ist man ja schon in dem Thema drin. Dann vorher hat man sich vielleicht überhaupt nicht so sehr damit beschäftigt, dass Bilder auch ein großes Datenvolumen brauchen. Und mein Ansatz wäre jetzt zu sagen, wenn wir jetzt wirklich mal über Alltagspraxis sprechen, dann würde ich sagen, man sollte Bilder, den Web-User, den Website-Nutzer nicht zuscheißen, auf Deutsch gesagt, mit irgendwelchen großformatigen Bildern. Und es gibt ja diesen witzigen Effekt, dass die Leute gar keine schönen Bilder haben. Das heißt, die kommen dann alle von Pixabay. Manche Bilder hat man schon hundertmal gesehen.
Genau, das ist ja auch dann kein Wiedererkennungswert, aber mangels Masse. Aber weil alle das, sonst ist auch wieder so ein Thema, weil alle das machen oder weil alle Slider auf der Website haben, weil alle dann Videos einbetten auf ihre Seiten, dann meint jeder, er müsste das haben. Also dem Trend habe ich mich auch immer widersetzt und du widersetzt dich dem, glaube ich, auch, so wie Chris das auch macht, dass wir dann sagen, wir finden da unseren eigenen Stil und wenn das dann halt, also unsere Website sieht jetzt auch nicht so modern und toll aus, weil ich sage, guckt euch mal an, wie viel Datenvolumen die hat, weil die hat auch nicht kaum mehr wie das Low-Tech-Magazin, hat aber jetzt nicht so die Bilder nochmal weiter runtergerechnet, aber die sind halt dann meistens WebP oder PNG und da kann man ja viel machen oder wir haben zum Beispiel keine eigenen Schriften. Das ist ja auch oft ein Faktor, wenn du dann meinst, du musst dann die Firmenschrift dann noch da rein in allen Schriftvarianten. Da hast du ein halbes Megabyte Fontdateien, die du immer bei jedem Besucher lädst. Und das sind ja auch Themen, über die sich die Leute auch Gedanken machen sollten.
Ne? Ja, und da sind wir jetzt bei dem Thema, was mir jetzt auch wirklich am Herzen liegt, menschenfreundliche Websites zu machen. Das fängt nämlich ganz woanders an. Das ist überhaupt keine Frage von Technik, sondern das ist eine Frage, den Internet-User ernst zu nehmen. Also der am anderen Ende vom Bildschirm sitzt. Niemand guckt sich Internet oder jedenfalls meine Zielgruppe guckt sich Internetseiten nicht deswegen an, weil sie nichts Besseres zu tun hat. Also dafür kann man dann, glaube ich, besser sich mit Instagram, in Instagram verlieren, wenn ich jetzt Langeweile habe. Sondern normalerweise hat man ein konkretes Informationsbedürfnis, egal was es ist. Und wenn ich irgendwie einen Termin wissen will, eine Adresse, was auch immer. Und die Internetseite soll dieses Informationsbedürfnis möglichst gut erfüllen. Und alle Maßnahmen, die ich dann ergreife, die sollten dem untergeordnet sein oder dem Rechnung tragen. Und wenn ich da, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, ich arbeite viel für, also ich arbeite hauptsächlich in einem Umfeld von Kirche und NGOs. Und das sind auch viel Orte, wo Menschen hinkommen, wie Klöster zum Beispiel. Und dann finde ich das ganz schön, ein Ziel für Internetseiten, wenn ich jetzt eine Internetseite für ein Kloster mache, dann sollen die Leute, die die Internetseite sich anschauen, auch ein Gefühl dafür bekommen, wie ist denn der Ort? Letztlich sollen die Leute auch dazu angeregt werden, dahin zu gehen, oder auch wenn sie vielleicht da schon gewesen sind, dann sagen, ah ja, das kenne ich, das war schön. Irgendwie so, solche Gefühle sollen da entstehen. Das heißt, die Websites können auch schön sein oder sollen sie auch, ne, sollen auch auf einer emotionalen Ebene die Menschen ansprechen. Aber sie sollen halt auch ehrlich sein. Und wenn man das so als primäres Gestaltungskriterium anwendet, dann ergeben sich viele Sachen von alleine. Dann setze ich eben halt Bilder und oder Videos und so auch nur ein, da an der Stelle, wo es wirklich Sinn macht. Und nicht, weil ich mir irgendein Theme aus dem Internet kopiert habe, wo irgendwie 30 Bilder drin sind, weil diese Theme ja keinerlei Inhalt hat eigentlich. Ne? Und jetzt soll es aber trotzdem irgendwie cool rüberkommen. Also mache ich da irgendwie irgendwelche coolen Bilder rein. Und dann hat man aber völlig den Faden verloren. Ne? Dann ist man nur noch an der Oberfläche und hat irgendwie gar kein Ziel mehr. Und das dazu rate ich. Erstmal gucken, wozu soll die Internetseite überhaupt gut sein? Was will der Mensch auf der anderen Seite? Und was braucht er? Und dann mit passenden Mitteln zu arbeiten.
Klar, das ist schon eine wichtige Botschaft, die ich auch voll unterschreiben würde. Es ist ja auch so, die Website, die sagt ja auch viel über den Betreiber des Unternehmens oder die Person dahinter aus. So wie wir uns kleiden, das sagt ja auch was über uns aus, wenn wir uns treffen. Und auch eine Website sagt ja auch was immer über die Firma dahinter aus. Und wenn ich immer nur alles nachmache, was die anderen machen, dann das ist halt, kann man als Schwarmintelligenz oder als Schwarmdummheit bezeichnen. Oft ist es eher Schwarmdummheit an der Stelle wahrscheinlich. Oder es heißt dann, ja, du bist ja nicht mehr cool, deine Website sieht nicht modern aus. Also muss meine Website aussehen wie 2024 oder wenn ich das Low-Tech Magazine hat ein eigenes Layout. Das ist für mich ein eigenes Kunstwerk. Das muss gar nicht jetzt so aussehen wie jede Seite, weil sie auch eine Botschaft hat und zum Nachdenken anregen will und damit auch wieder ganz viel über den Betreiber dahinter aussagt und was das für eine interessante Persönlichkeit ist, die du uns in diesem Podcast auch ein bisschen näher bringen konntest. Ich weiß nicht, wie oft triffst du ihn oder wie oft trefft ihr euch? Gar nicht. Ja, genau. Also virtuell trefft ihr euch natürlich, aber wahrscheinlich mal. Ja.
Genau, Chris fliegt ja natürlich nicht, ne? Und macht gelegentlich mal Reisen durch Europa, aber bisher hat sich das noch nie ergeben, uns in echt zu sehen.
Ja gut, ich habe mich mit ihm mal über LinkedIn vernetzt. Das ist ja auch so eine Plattform. Den Kompromiss gehen wir dann auch ein, so als Leute, die eigentlich eher gucken, dass wir immer die Ressourcen schonen. Aber irgendwo muss man natürlich auch Kompromisse eingehen. Oder ein Podcast ist ja auch schon ein Kompromiss. Ist ja auch nicht jetzt nicht die nachhaltigste Informationsform für unsere Zuhörenden. Aber ist halt eine, die halt viele Leute wählen, und deswegen habe ich den auch dann irgendwann mal gestartet, weil ich gesagt habe, es gibt Leute, die erreichst du heute nicht mehr über Papier, die erreichst du nur noch über die Ohren, weil sie dann zum Beispiel im Weg auf die Arbeit einen Podcast hören, und deswegen versuche ich aber auch den möglichst nachhaltig und ressourcenschonend zu produzieren, wie immer, wo immer das geht, aber man muss halt immer Kompromisse eingehen.
Ja, und bei den Podcasts ist ein schönes Beispiel, ist eben asynchron. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, in dem Moment, wenn ich ihn hören will, die Daten übers Mobilfunknetz zu ziehen, was wesentlich mehr Strom braucht, als wenn ich das zu Hause beim Festnetzanschluss runterlade. Das heißt, ich könnte, das unterstützen ja die meisten Podcast-Player oder eigentlich alle, ich kann mir den Podcast runterladen und kann ihn dann unterwegs irgendwann hören, wenn ich da gerade Zeit habe. Kann damit dann aber durch ihr Nutzerverhalten deutlich weniger Energie verbrauchen, als wenn ich da mir keine Gedanken drüber mache.
Ja klar, das.
Früher hätte man das selbstverständlich so gemacht, weil es noch sehr teuer war. Also die Bandbreite sehr schlecht war und dann so eine Flatrate oder eben das Datenvolumen sehr teuer war. Da hat man das selbstverständlich so gemacht. Heute sind die Mobilfunkverträge in der Regel so ausgestattet, dass man sich da keine
Gedanken mehr bewegen sich heute
macht.
Leider ja eher in die Richtung, dass du dann unbegrenztes Gigabyte auch im Mobilen dann hast. Und dann ist es halt an uns selber, uns Gedanken zu machen, müssen wir das jetzt ausschöpfen oder machen wir uns ein paar Gedanken? Und ich glaube, wir beide machen so ein paar Gedanken zu dem Thema. Deswegen danke ich dir sehr, dass du zu Gast warst und dir uns ein paar Einblicke gegeben hast in das Low-Tech Magazine. Und ich glaube, unsere Zuhörer machen sich auch über das Thema Gedanken, denn sonst würden sie diesen Podcast gar nicht hören. Vielen Dank, Erhard.
Ja, danke, Thorsten.
Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.